Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Ihr hört wie immer Jennifer Eichler, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo.
Heute ist, wie schon angekündigt, der wunderbare Tag der alten Säcke. Zumindest hier, denn nicht nur hat Thorsten ein weiteres Mal die Sonne umrundet, sondern wir sprechen auch über zwei absolute Schwergewichte der Pop- und Rockgeschichte. Zuerst Paul McCartney mit seinem neuen Soloalbum The Boys of Dungeon Lane und dann sage und schreibe die Rolling Stones mit Foreign Tongues. Außerdem widmen wir uns einem Thema, das gerade in digitalen Zeiten eine ganz eigene Schärfe bekommt, nämlich die Tyrannei der Meinung. Und zum Abschluss probieren wir heute für alle, die uns im Internet hören, einen Rotwein, nämlich den Valio Miperal Malbec aus dem Jahre 2022. Und damit übergebe ich direkt an meine liebreizenden Kollegen.
Ja, vielen lieben Dank. Und der begibt sich sofort und ohne Umschweife zu The Boys of Dungeon Lane von Paul McCartney. Zwei alte Menschen, also er und ich, er ist ein bisschen älter als ich. Er ist nämlich geboren 1942 in Liverpool.
Bisschen.
Ja. Wuchs in einer Arbeiterfamilie auf. Sein Vater Jim war Jazzmusiker und förderte früh die musikalischen Interessen seines Sohnes. Als Jugendlicher lernte McCartney den gleichaltrigen John Lennon kennen, vielleicht schon mal der ein oder andere gehört. Eine Begegnung, die die Geschichte der Popmusik verändern sollte. Gemeinsam mit George Harrison und Ringo Starr entstanden nämlich eine Band namens The Beatles. Ist ein Underground-Projekt, weiß ich, aber der ein oder die andere hat vielleicht schon mal davon gehört. Okay, also, was McCartney von Anfang an auszeichnete, war seine beinahe unerschöpfliche, unerschöpfliche Kreativität und sein unerschöpfliches Gespür für Melodien. Also, Songs wie Yesterday für die Beatles, Hey Jude, Let It Be, Eleanor Rigby, Penny Lane, Blackbird, The Long and Winding Road zeigen allein schon mal seine außergewöhnliche Fähigkeit, musikalische Eingängigkeit mit emotionaler Tiefe zu verbinden. Und viele dieser Stücke wirken wie selbstverständlich, als hätte sie es schon immer gegeben. Da ist er vielleicht so ein bisschen gemeinsam zu nennen mit so Leuten wie zum Beispiel Franz Schubert oder auch Tschaikowski, ne? Die einfach mal so Melodien im Kopf hatten und gesagt haben, ich weiß gar nicht, wohin damit. So. Und das, glaube ich, gilt für McCartney auch. Es gab Leute, die behauptet haben, der hat eigentlich schon alle Melodien erfunden. Es gibt eigentlich nichts mehr, was man noch schreiben kann. Also neue Melodien gibt es eigentlich seit ihm nicht mehr. So.
Little did they know, ja.
Ja. Gemeinsam mit Lennon entwickelte er das Songwriting der Beatles aber ständig weiter und inspiriert wurde das Ganze dann von Klassik und Jazz und Folk und Rock'n'Roll und natürlich später auch elektronischer Musik. Und so entstand ein Werk, das bis heute Generationen von Musikerinnen und Musikern beeinflusst. Und nach eben Auflösung dieser Band, der Beatles, im Jahr 1970, bewies McCartney, dass seine Kreativität keineswegs an die Band gebunden war, denn mit den Wings, die ich eigentlich fast noch besser finde als die Beatles, feierte er in den 70er Jahren große Erfolge, nämlich Band on the Run, Jet, Live and Let Die, schon mal gehört vielleicht, ne, James Bond, Silly Love Songs, My Love Can Tire wurden, ja, Klassiker, ne. Während also manche Kritiker ihm gelegentlich sentimentale Texte vorwarfen, schätzten Millionen Hörer genau diese Leichtigkeit und seinen unverwechselbaren Optimismus. Er hat ja auch die Popmusik erfunden, man muss es ja so sagen. Das ist ja einfach so. Ja. Da führt ja kein Weg dran vorbei. Also eine Taylor Swift wäre ohne McCartney nicht möglich. Das ist einfach, that's a fact. Ja, bemerkenswert ist auch seine Vielseitigkeit. McCartney schrieb Orchesterwerke, komponierte klassische Musik, veröffentlichte elektronische Experimente unter dem Namen The Fireman und engagiert sich für Tier- und Umweltschutz. Und da ist er ja auch bekannt für. Er ist ja auch bekennender Vegetarier früher gewesen. Ich weiß gar nicht, ob er noch heute Vegetarier ist oder bereits Veganer, das weiß ich nicht. Aber sehr, sehr früh, also als das Ganze noch nicht mal in kleinen Clubs gespielt hat, muss man auch mal ehrlich sagen. Mhm. Also auch da war er sehr, sehr früh und prägend. Ja, seine Lieder erzählen von Liebe, Verlust, Freundschaft, Hoffnung und Erinnerung und das sind halt Themen, die nie aus der Mode kommen. Und McCartney selber sagte einmal, Melodien seien überall, man müsse sie nur finden. Ja, das hat Franz Schubert auch mal gesagt. Franz Schubert hat halt gesagt, ich gehe durch die Straßen und mir sind so viele Melodien im Kopf, ich weiß gar nicht, wann ich die alle aufschreiben soll. Das ist faszinierend, es gibt solche Leute. Ja, es ist die das einfach so im Kopf haben und das nur noch niederschreiben müssen. Über 6 Jahrzehnte nach den ersten Beatles-Aufnahmen ist McCartney noch immer unterwegs. Seine Konzerte dauern oft 3 Stunden. In dem Alter auch interessant. Er hat also nicht nur einige der schönsten Popsongs des 20. Jahrhunderts geschrieben, sondern ist bis heute neugierig geblieben. Und mit The Boys of Dungeon Lane veröffentlicht McCartney jetzt sein neues Studioalbum, seit mehr als 5 Jahren das erste Mal wieder eins. Und schon der Titel weist natürlich auf einen Ort seiner Kindheit hin. Also Dungeon Lane ist eine Straße in Liverpool im Stadtteil Speke, in dem McCartney aufwuchs nämlich. Das Album ist eine musikalische Rückkehr an den Anfang, also dorthin, wo Erinnerungen entstehen und Geschichten ihren Ursprung haben. Da geht es in diesem Album auch ganz stark drum. Musikalisch bewegt sich das Album ja irgendwo so zwischen akustischen Balladen, klassischem Gitarrenpop und auch rockigen Momenten. Also eigentlich das, was McCartney ja auch immer ausgezeichnet hat. Produziert wurde das Ganze gemeinsam mit Andrew Watt. Ich glaube, den hören wir heute nicht zum letzten Mal, den Produzenten. Und wie so oft spielt McCartney einen Großteil der Instrumente selbst. Das ist ein Markenzeichen, das bis zu seinen frühen Soloalben der frühen 70er Jahre zurückreicht und finde ich auch bemerkenswert. Jo, Legende würde ich mal sagen.
Auf jeden Fall.
Muss auch mal sein. Also muss auch mal hier stattfinden.
Allerdings. Ja, das ist ja schon gesagt, was wir hier hören. Ne? Sehr viel Klassisches, was von ihm jetzt, also wo er ein bisschen back to the roots geht. Mhm. Und was auch einfach wirklich hervorhebt, seine, ich nenne es mal Kernkompetenzen, nämlich die Melodie. Ich fand es richtig schön zu hören, wie er hier hin und her pendelt zwischen so Stücken, die ja ein bisschen rockiger sind, die dann wieder sehr melancholisch werden, die aber immer diesen nostalgischen Charakter haben und ehrlich gesagt Spaß gemacht hat dabei auch, ich habe es in dem Fall auf Spotify gehört, diese vielen alten Fotos zu sehen, die zu dem Album mit herausgekommen sind, die natürlich dazugehören zu Dungeon Lane und den Erinnerungen, die er hier wiedererweckt. Dazu passt auch, finde ich, die Produktion sehr, weil das ist natürlich überhaupt nicht überproduziert, sondern sehr zurückgenommen. Man gibt den Songs sehr viel Raum. Das ist, gut, man könnte natürlich jetzt böse sein und sagen, das ist irgendwie schon so ein bisschen alt und behäbig, finde ich aber gar nicht, sondern vielmehr ist das ja auch wieder so ein Ausdruck, wie hast du es am Anfang genannt, so einer intensiven Emotionalität. Das ist nahbar. Und das ist auch oft einfach, aber auf die beste Art und Weise. Also diese Art von Einfachheit, die man nicht erlangt, indem man einfach nur wenig tut, sondern im Gegenteil, die dadurch entsteht, dass man sehr, 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 sehr genau weiß, wo man hin möchte und sich eine Menge Mühe macht, dass die Dinge auf das zu reduzieren, was man eigentlich sagen möchte. Man merkt, dass er genau weiß, was er tut und genau das ausdrücken kann, was er ausdrücken kann. Das kommt hier rüber und das macht einfach einen Set von wahnsinnig guten Songs.
Ja, und er hat ja auch starke Kritiken gekriegt für dieses Album. Also ich glaube, das ist so mit eins der am höchsten bewertetsten Alben seit langer Zeit. Der Opener Days We Left Behind macht ja auch sofort deutlich, wohin die Reise geht. McCartney erzählt von seiner Jugend, von den Straßen Liverpools, von den Jahren, bevor ihn die Welt als Beatle kannte. Es ist aber tatsächlich kein nostalgischer Blick im Sinne von früher war alles besser oder so, überhaupt nicht, gar nicht, sondern eher ein Nachdenken darüber, wie sehr die Vergangenheit in jedem Menschen weiterlebt, also eben Kierkegaard, ne? Rückwärts verstehen und nach vorne leben, so ungefähr. Für viele Fans dürfte wohl Home to Us der Höhepunkt dieses Albums sein, weil hier erstmals McCartney und Ringo Starr in einem Duett zu hören sind. Und also nicht nur zusammen musizieren, sondern auch beide singen. Also die beiden ehemaligen Beatles, das dürfte wahrscheinlich für die Fans das Ding schlechthin sein. Ja, und das ist natürlich auch schon krass, muss man schon ehrlich sagen. Die zwei Freunde, deren gemeinsame Geschichte ja die Popmusik geprägt hat und die mehr als 60 Jahre später noch immer miteinander musizieren. Das ist schon bemerkenswert. Und bemerkenswert ist auch, dass McCartney auf diesem Album weniger versucht, sich neu zu erfinden. Stattdessen vertraut er auf das, was ihn immer ausgezeichnet hat, nämlich die großen Melodien, die erzählerische Einfachheit und die Fähigkeit, aus kleinen Erinnerungen große Gefühle entstehen zu lassen. Es ist ein Album über Herkunft, Freundschaft, Verlust und Dankbarkeit. Themen, die ja mit zunehmendem Alter eher an Bedeutung gewinnen, als dass sie an Bedeutung verlieren. Aber eines ist es auch wieder nicht, und das habe ich ja gerade schon gesagt, es ist auf gar keinen Fall nostalgisch. Es ist eben ein Paul McCartney-Album. Die Stimme ist ja nun auch schon lange nicht mehr das, was sie mal war. Und das finde ich auch okay, denn auch Stimmen werden älter. Und er versucht auch gar nicht so zu klingen wie vor 20 Jahren. Und das finde ich auch gut. Ich finde gut, dass er die Stimme so lässt, wie sie ist. Weil sie eben jetzt so ist, wie sie nun mal ist. Es ist ja nun mal auch ein älterer Herr. Man kann das ja ruhig so sagen, ne? Es ist ja mittlerweile Opa McCartney. So. Und das finde ich voll in Ordnung. Und was von diesem Album bleibt, finde ich, also mal abgesehen davon, dass es ein schönes Album. Es ist eins wirklich der besseren McCartney-Alben. Vielleicht nicht so gut wie die Sachen von den Wings aus den 70ern, aber gut genug, um als eines der wirklich tollen McCartney-Alben durchzugehen. McCartney hat vielleicht, wie ich schon gerade gesagt habe, alle Melodien irgendwie, irgendwann, irgendwo schon mal geschrieben. Mag ja sein, aber ich finde auf diesem Album an einigen Stellen geradezu rührend, wie McCartney altert und das auch zugibt. Also stimmlich und auch insgesamt, auch musikalisch. Und je mehr ich dieses Album hörte, desto mehr fand ich es richtig gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte nämlich am Anfang, da fehlt ein bisschen der Hit. Da fehlt so ein bisschen der Banger. Und dann dachte ich, alles Quatsch. Also, das ist alles Blödsinn. Das passt schon genauso. Ich finde es mittlerweile richtig gut. Er hat ja auch noch Bass auf einem anderen Album gespielt, zu dem wir vielleicht heute noch kommen. Und da dachte ich nämlich erst, siehste, die haben das alles. Aber je mehr ich beide Alben hörte, desto mehr oder desto besser fand ich dieses Album. Es ist nämlich das Ehrlichere, das Authentischere. Und ich kann und konnte eben mit McCartney schon immer mehr anfangen als mit den Stones, das gebe ich auch ehrlich zu. Aber dazu komme ich gleich, da kommen wir ja gleich zu, da kann ich gleich noch was dazu erzählen. Jo, Legende hin, Legende her. Dieses Album ist in diesem Jahr erschienen, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme im Jahre 2026 und deswegen wollen und dürfen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Ja, das ist meine Bewertung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Es ist ein sehr, sehr, sehr gutes Album. Ich glaube, es wird keine Rolle spielen für meine Alben des Jahres. Mhm. Aber es tut auch irgendwie weh, dem Ganzen keinen Rennen zu geben, weil er einfach auch nichts falsch macht. Ja, von daher, was machen wir damit?
Tja, ich weiß nicht.
Ich muss ihm ein wirklich, wirklich, wirklich schnelles Läuft geben. Mhm.
Ja, ich gebe diesem Album tatsächlich ein Rennen, weil ich doch, desto länger ich es gehört habe, desto mehr ist es gewachsen bei mir. Und ich weiß nicht, ob das Album am Ende des Jahres eine Rolle spielt bei den Alben des Jahres. Das kann ich natürlich noch nicht absehen. Aber ich finde es schon, ich finde es ein tolles McCartney-Album. Es ist mehr als ein tolles McCartney-Album. Es ist insgesamt ein tolles Album, finde ich. Also, wir haben gehört The Boys of Dungeon Lane von Paul McCartney. Und es gab ein sehr schnelles Läuft von Jenny und ein Rennt von mir.
Und damit kommen wir zu einer ebenso gar nicht unbekannten Band, nämlich zu den Rolling Stones, die im Jahre 2026 im Grunde wirklich eine internationale Institution sind, ganz ebenso wie Paul McCartney, jeder kennt sie. Und vielleicht deshalb ist da auch jedes neue Album natürlich von ganz schön viel Erwartung geprägt und ein bisschen auch Provokation. Also wenn eine sehr alte Band ein Album rausbringt, denke ich mir manchmal, ist euch das Geld ausgegangen? Was ist los mit euch? Genießt doch mal eure Rente. Aber nein, das wären nicht die Stones, wenn sie einfach rumsitzen und nichts tun. Stattdessen haben sie tatsächlich das gemacht, nämlich sich neu erfunden, so ein bisschen. Also zumindest so ansatzweise. Sie haben zumindest neue Dinge ausprobiert. Und so erschien Foreign Tongues jetzt im Juli 2026. Erstmal natürlich ein netter Titel. Es geht thematisch ja auch irgendwie um Kommunikation, um Missverständnisse und Entfremdung. Ich musste aber auch immer denken bei dem Wort Foreign Tongues an das sehr berühmte Rolling Stones Logo mit der herausgestreckten Zunge. Mhm. Also ich bin sicher, da ist irgendwo eine Anspielung dabei.
Mit Sicherheit.
Ja, dass sie sich selbst auch so ein bisschen wirklich ein bisschen was Neues ausprobieren. Deswegen sind die Tongues nicht mehr so bekannt, sondern eben foreign. Und deswegen klingt dieses Album auch nicht wie so ein müdes Spätwerk, sondern eher wie so eine neue kleine Jugendphase. Nur lustigerweise sind sie natürlich trotzdem weiterhin beim Bluesrock, bei ihren eigentlichen Wurzeln, bei einem wirklich eigentlich klassischen Bluesrock. Sie versuchen aber den ein bisschen experimentell aufzupeppen, haben viel fragmentiertere Songstrukturen, ein paar ungewöhnliche Klänge dabei und auch ein paar überraschend poppige Momente. Also ich hätte nicht erwartet, dass die noch, also die das mal dieses Jahr auf dem Plan haben, die Rolling Stones, meine Güte. Wie hast du das Album gehört?
Ja, ich muss gleich mal zu Anfang sagen, dass ich doch sehr überrascht war. Ich habe in meinem ganzen Leben noch kein einziges Album der Stones auch nur im Ansatz durchgehalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Meist hatte ich schon nach den ersten Takten mehr als genug. Alles Also sie waren immer diese Band, die für Negativbeispiele dieser Welt, für alle Negativbeispiele dieser Welt herhalten mussten. Wirklich, tatsächlich. Immer war mir das alles zu erdig und zu rockig und zu rollig und zu überhaupt. Und dann höre ich dieses Album und siehe da, ich finde es energetisch, ich finde es hat Punch. Ich finde, es ist auch gar nicht arg zu lang, also nicht mal das. Das ist ja über eine Stunde lang. Gut, es ist zu lang, ja, aber es ist okay. So, ein bisschen zu lang ist es, aber es ist nicht so sehr zu lang. Und so saß ich da mit offenen Augen und Kinnlade auf dem Boden da und dachte, ja, lauschen wir doch mal der Musik dieser älteren Herren. Und ich musste feststellen, ich finde dieses Album okay, sehr sogar. Also, was sind das für Zeiten, in denen wir leben? Stones machen gute Alben, auf nichts ist mehr Verlass, muss man mal ehrlich sagen. Das ist ja nicht zu fassen. Also, damit habe ich echt nicht gerechnet. Das hatte ich nicht auf meiner Bingo, auf meiner Bingo-Karte. Das wirklich nicht, ehrlich nicht. Also, ja, wirklich gutes Album. Wir hören eine ganze Schippe voller Gäste, zum Beispiel Robert Smith von The Cure. Ja, ihr habt richtig gehört. Wenn mir das jemand in den 80ern erzählt hätte, hätte ich wahrscheinlich schallend gelacht. Also, das hätte ich im Leben nie erwartet. Nun haben wir das Jahr 2026 und nun singt und spielt Robert Smith bei den Stones mit. Okay, ich mag die Gitarren. Keith Richards scheint in Höchstform zu sein. Mick Jagger singt, als wäre er 20 und da bin ich mir nicht ganz sicher, wie authentisch das ist. Und ob McCartney da nicht ein bisschen ehrlicher ist, das weiß ich noch nicht so richtig. Ich bin noch nicht ganz, also ob ich denen das so glauben soll. Nun gut. Dieses Album hat es hat sowas, was unheimlich nach vorne geht. Ich mag die Melodien, das Album macht tatsächlich Spaß. Man hört eben auch, wo Oasis und Co. sich haben inspirieren lassen, ne? Wo das alles wieder herkommt. Also diese Band ist natürlich auch prägend gewesen und es ist ja auch immer noch. Also ich mag die Drums von Steve Jordan genauso, wie ich überhaupt alles finde, dass das alles durchweg gute Songs sind. Vielleicht bin ich auch einfach nur alt mittlerweile, vielleicht hatte ich auch vorher keine Ahnung, vielleicht war ich immer zu jung für die Musik der Stones. Vielleicht musste ich erst 56 werden, um das alles zu verstehen. Vielleicht war ich auch zu 80er, zu ignorant oder zu irgendwas. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich finde, es ist echt ein gutes Album. Ja, was soll man dazu sagen? Interessant ist, dass der Unterschied ist ja, ich glaube, der Produzent ist der gleiche, ne? Derselbe, meine ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja.
Wie vom McCartney, der ja auf diesem Album auch Bass gespielt hat, was ja auch ganz drollig ist schon wieder.
Ja, das scheint ein ziemlicher Zufall gewesen zu sein. Ich dachte erst, ja, schönes Marketing. Aber nee, er hat offenbar zeitgleich nebenan aufgenommen, hat drüber geguckt und hat dann gedacht, nee, dafür muss ich jetzt, also hör mal hier, ne? Und dann den Bass in der Hand genommen.
Ja, die kennen sich ja auch schon seit 1000 Jahren, ne?
Ja, man hört ihn auf Covered in You, also ja. Ist auch erstaunlich funkig, das Stück.
Ja. Nett. Durchaus. Ja, also ich muss sagen, wirklich gutes Album von den Rolling Stones. Und das ist das Erste, was ich wirklich mag.
Ja. Toll. Ja, ich glaube, für mich ist auch das Erste, was ich wirklich durchgehört habe.
Ja, bei mir auch.
Ich bin auch völlig angetan. Also du hast recht, ich stimme zu, das Ganze ist ein bisschen zu lang. Aber da ist halt auch echt vieles, viel Verschiedenes drauf. Ne? Wir haben hymnische Balladen, wir haben ja sehr energetische Songs, wir haben sehr groovige Songs. Alles immer in diesem Blues-Rock-Style, für die man sie entweder mag oder nicht. Aber und dann so viele Gäste mit dabei, so viele Hommages, die zwischendurch gemacht werden. Also, was hatte ich noch gelesen? Ach genau, in Back in Your Life haben sie noch ein Gitarrensolo den Musiklegenden Sly Stone und Brian Wilson gewidmet. Also das war ursprünglich mal 9 Minuten lang und wurde dann wohl unter Tränen heruntergekürzt. Also es gibt eine Menge Trivia anscheinend auch über dieses neue Album. Das muss eine Erfahrung gewesen sein, das aufzunehmen. Auch schön. Ich finde, man hört auch so ein bisschen diese Lebensfreude, muss ich ehrlich sagen. Und dafür wirklich Respekt. Also Mick Absolut. Jagger, ich musste es erstmal nachgucken, ist 83.
Ja, Wahnsinn. Ich habe den gestern gesehen.
Sieht aus wie Mitte 60, ja, tatsächlich. Maximal.
Tatsächlich.
Das ist Wahnsinn. Der Mann hat 8 Kinder. Ja. So gut, um die er sich wahrscheinlich nicht selbst gemacht. Aber trotzdem, also wow. Da hat jemand sein Leben gelebt, auf jeden Fall.
Ja, und er war gestern in den USA, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Wir nehmen heute ein bisschen früher auf. Und war wahrscheinlich genauso traurig wie alle anderen Engländer an diesem Abend. Aber er war da. Also das ist interessant, ne? 83 musst du ja auch erstmal machen. Also,
hat er mal im Fußballstadion?
Der war im Fußballstadion, ja.
Sehr gut. Krass. Er sieht auch noch topfit aus. Also keine Ahnung, was er nimmt, aber irgendwas hat funktioniert.
Absolut. Das ist wirklich, ja. Faszinierend, ja, tatsächlich. Wie gesagt, die Stimme, da weiß ich noch nicht, ob ich ihm das glauben soll.
Ja, bin ich auch nicht sicher, weil klar, er müsste eigentlich viel älter klingen. Dann wiederum hat er aber schon immer, man kennt ihn für diese raspelige, ja, typische Rolling Stones Stimme, aber er hatte ja schon immer eine sehr vielseitige Stimme, wenn man ihn reden gehört hat oder wenn er irgendwie mit anderen Musikern mal Dinge zusammen gemacht hat, er konnte schon mehr als das, für das ihn so der Mainstream kannte.
Ja, also das ist richtig, aber er klingt halt sehr jung, also naja.
Ja, weiß man nicht. Wird es auch hinproduziert, klar, kann alles
sein. Kann alles sein. Wie auch immer. Ja.
Wir werden es merken, wenn er das erste Mal live performen muss. Bis dahin ist das Album natürlich auch in diesem Jahr erschienen. Das heißt, wir bewerten es ebenfalls auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Ja, und da mir McCartney tatsächlich ein bisschen näher ist als die Stones und so sehr ich dieses Album wirklich erfreulich gut finde, das wird dann tatsächlich eher keine Rolle spielen bei den Alben des Jahres bei mir. Das kann ich, glaube ich, mit Fug und Recht jetzt schon sagen, obwohl Robert Smith auf diesem Album Gitarre spielt und sogar zu hören ist, er singt ja auch, gibt es ein sehr, sehr, sehr schnelles Läuft von mir.
Ja, an der Stelle ist bei mir dann doch noch dieser kleine Prozentpunkt dazugekommen. Ich mache das wirklich sehr gerne. Deswegen gibt es so gerade eben einen Rent von mir.
Wer hätte das gedacht?
Das hätte ich in diesem Leben nicht gedacht. Dass ich erstmal überhaupt noch ein neues Rolling Stones Album höre, ganz durchhöre und gerne mag. Das ist schon Respekt.
Interessant.
Vielleicht auch deshalb den extra Punkt, weil völlig unerwartet.
Aber da sieht man, ja genau, total, da sieht man doch wieder, wer von uns beiden das Weichei ist und wer hier die mit der Lederjacke ist, oder?
Ja. Also das habe ich ja früh. Ich meine, wir sind ja bald 14 und als ich 14 war, habe ich ein Doppelleben geführt. Also,
ne? Du Gottes Willen, dafür habe ich gar nicht die, oh Gott, das hätte ich gar nicht ausgehalten, Doppelleben.
Nicht wirklich. So viel Zeit hatte ich auch nicht. Aber gleichzeitig irgendwie im Kirchenchor und irgendwie nicht in der Lederjacke, die konnte ich mir nie leisten, aber irgendwo auf Schrebbel-Rock-Konzerten im Jugendzentrum. Das war meine Jugend. Also schön, ja. Insofern, ja, ich bin dann die mit der metaphorischen Lederjacke. Mhm. Und Foreign Tongues von den Rolling Stones bekam ein sehr schnelles Läuft von Thorsten und ein Rennt von mir. Mhm. Kommen wir damit zu unserem philosophischen Thema, nämlich der Tyrannei der Meinung. Mhm. Ich muss erstmal nachschauen. Der Begriff Tyrannei geht nämlich zurück auf die politische Philosophie der Antike. Mhm. Und darunter versteht man erstmal konkret die Herrschaft eines Einzelnen ohne rechtliche Grundlage. Der also jemand, der seine Macht willkürlich ausübt, ohne irgendein Mandat. Und na gut, wenn man dann von Tyrannei der Meinung spricht, ist das natürlich metaphorisch gemeint, analog zu dieser Definition. Aber die Struktur bleibt dieselbe. Es geht um Macht und es geht um Macht, die eigentlich niemand bewusst dieser eben jener Meinung gegeben hat, sondern die irgendwie entstanden ist und dann missbraucht wird. Das ist natürlich die Frage auch, wer diese Macht dann ausübt. Und gut, wir landen schnell in dieser Sendung immer als erstes bei Hannah Arendt. Wir haben uns bereits mit ihrer Vita Activa befasst und da beschreibt sie, dass die Öffentlichkeit im Kern ein Raum des Erscheinens ist, also ein geschützter Raum, in dem Menschen als Gleiche zusammenkommen, sich zeigen und sich gegenseitig natürlich auch irgendwo beurteilen. Dafür braucht man eine Meinung. Und in ihrem berühmten Essay Wahrheit und Politik geht sie dann noch einen Schritt weiter und zieht eine scharfe Grenze zwischen der Wahrheit und der Meinung. Und das ist super wichtig. Darüber haben wir in einer der vergangenen Sendungen über sie auch schon gesprochen. Also für Arendt ist die Meinung das eigentliche Lebenselixier des Politischen. Nämlich Meinungen sind ihrem Wesen nach pluralistisch, sie sind subjektiv und ganz wichtig, sie sind verhandelbar. Und das Problem beginnt dann, wenn Meinungen nicht mehr subjektive Perspektiven auf die Welt sind, sondern eben Anspruch auf absolute, unumstößliche Wahrheit erheben. Und wenn man von Tyrannei spricht, dann ist das im Grunde schon fast automatisch mitgemeint, absolute, unumstößliche Wahrheitsbehauptung. So, darüber haben wir, wie gesagt, in der Sendung schon an anderer Stelle ausführlicher gesprochen. Wenn hier aber jetzt Meinung gar keinen Widerspruch mehr duldet, sondern eben tyrannisch unterwegs ist, dann sprechen wir fast schon von Dogma. Und in diesem Moment kollabiert dann der freie, pluralistische Raum des Diskurses und das wiederum greift die Grundlagen der Demokratie an. Etwas, was ich tatsächlich für diese Sendung dank Hannah Arendt irgendwann endlich verstanden habe, warum Vielfalt wichtig ist oder überhaupt eine direkte Linie dazu zur Demokratie bildet. Ja, deshalb muss ich das hier auch unbedingt nochmal erwähnen, weil das wirklich damit reingehört, immer wenn wir über Meinung sprechen. Ganz wichtig. Die Gefahr, dass Meinung zu Dogma wird, ist aber natürlich nicht neu. Im 19. Jahrhundert warnte außerdem der britische Philosoph John Stuart Mill in seinem berühmten Werk On Liberty vor einer ganz ähnlichen Dynamik. Nämlich prägte er darin den Begriff der Tyrannei der Mehrheit, ganz ähnlich wie die Tyrannei der Meinung. Seine große Sorge galt dabei nicht nur der Tyrannei halt, ne, durch irgendwie eine Person, einen Staat, einen Diktator, sondern dieser unsichtbaren Macht, dem sozialen Druck der gesellschaftlichen Mehrheit. Der soziale Konformismus, so hat er argumentiert, ist oft noch viel gefährlicher als ein einzelner Diktator. Diktator, weil er eben ganz tief in der Seele ist, das Denken verkümmert und dann abweichende kreative Stimmen im Keim erstickt. Ein Diktator, da kann man sich immer auflehnen. Klar, der kann einen umbringen, aber der macht nicht das Hirn kaputt, sondern der versucht kaputt zu machen, den kann man aber eben auch kaputt machen. Es ist viel schwerer, eine Meinung kaputt zu machen, die einmal entstanden ist. Und um das noch kurz abzurunden, heute in unseren vielen digitalen Räumen, in denen wir uns täglich bewegen, bekommt Tyrannei der Meinung dann eine ganz neue Schärfe. Denn Meinungen werden im Grunde ja sekündlich, weiß nicht, millisekündlich bewertet, durch Likes, durch Shares, durch Algorithmen, die Dinge verstärken oder verstecken. Und das führt dann zu einer massiven Verdichtung. Was oft wiederholt wird, erscheint uns wahr, eigentlich ein Mechanismus, der früher mal ganz wichtig war, als wir noch irgendwie mit ein paar hundert Leuten irgendwo in einem Dorf gelebt haben. Und wer widerspricht, wird möglicherweise sofort in den Rand gedrängt. Aber das Problem wird dann noch schwieriger in der ganz jungen Gegenwart mit KI. KI-Bots sind heute in der Lage, massenhaft gefälschte Meinungen zu simulieren und so einen künstlichen Konsens vorzutäuschen, den es in der echten Bevölkerung gar nicht geben muss. Und dann komme ich noch zu einem Lieblingsphilosoph meines sehr lange her seienden Studiums, nämlich Michel Foucault. Der würde vermutlich von einer ganz neuen Dimension der diskursiven Macht sprechen. Das fand ich passt auch noch zu Tyrannei der Meinung sehr gut. Denn bei Foucault bestimmen nicht einzelne sichtbare Herrscher, was gesagt werden darf, sondern es sind eben die sprachlichen Strukturen, die technologischen Strukturen, die sich unbemerkt selbst gegenseitig stabilisieren. Und ich finde, das passt wirklich ein bisschen wie Arsch auf einmal hier, wenn wir an die KI-Bots denken und all die Meinungsmache, die passiert durch wenige, aber eben schneller und anonymer und auch manipulativer, als es je zuvor möglich war. Und darin liegt dann im Grunde eine sehr beschleunigte Tyrannei der Meinung, ohne einen klaren Ursprung, nicht mehr personifizierbar, wie das jetzt bei einem Diktator zum Beispiel die Möglichkeit gäbe, sondern so eine diffuse Macht, die einfach enorme soziale Wirkung entfaltet, wie ein Schneeball, den man nicht mehr aufhalten kann, bei dem wir hoffentlich noch aufhalten können in manchen Fällen. Und das wird eine ganz schöne Herausforderung. Also insofern richtig tolles Thema und richtig irgendwie auch wieder angstmachendes Thema.
Ja, es gibt ja auch noch einen anderen Aspekt, weil es ist ja auch eine weitere merkwürdige Erwartung unserer Zeit ist, dass man zu allem eine Meinung haben muss, übrigens auch. Ja. Ne? Ob zu Weltpolitik, Klimaforschung, Literatur, Fußball oder die neue Serie auf Netflix oder wo auch immer. Schweigen ist beinahe schon verdächtig, weil wer nichts sagt, hat ja wahrscheinlich keine Ahnung. Was vielleicht auch stimmt, aber ist ja eigentlich auch gar kein Problem. Und wer zögert, wirkt unsicher. Das ist tatsächlich ein ganz großes Problem. Du darfst nicht mehr zögern, du darfst gar nicht mehr unsicher sein und wirken. Dabei war das gar nicht immer so, weil schon die ollen Griechen, ne, wir sind wieder mal bei den ollen Griechen angekommen, unterscheiden zwischen Doxa, der bloßen Meinung, und der Episteme, dem begründeten Wissen. Eine Meinung könnte richtig sein, sie könnte aber auch ebenso auf Vorurteilen, Gerüchten oder Gewohnheit beruhen. Wissen dagegen verlangt Begründung, Prüfung und die Bereitschaft, sich korrigieren zu lassen. Das wussten die damals schon, die wussten ja viel, ne? Heute scheint diese Unterscheidung zunehmend zu verschwimmen, weil die Meinung ist, wie soll man sagen, eigentlich demokratisiert worden, was ja erstmal was Gutes ist. Jeder darf sprechen, schön. Doch aus dem Recht, eine Meinung zu haben, ist vielerorts die Pflicht geworden, jederzeit eine zu äußern. Und nicht nur das, die eigene Meinung wird oft als Teil der eigenen Identität verstanden. Wer sie in Frage stellt, widerspricht also nicht nur der Aussage, sondern scheinbar der Person selbst. Sokrates war ein unbequemer Begleiter der Meinung, ne? Seine berühmtes, dieses, wir kennen das alle, ich weiß, dass ich nichts weiß, haben wir alle schon mal gehört. Das war aber gar keine Koketterie, sondern das war eine Haltung. Für ihn begann Erkenntnis dort, wo Menschen den Mut hatten, ihre Überzeugungen zu prüfen. Fragen waren also wichtiger als schnelle Antworten. Und diese Haltung wirkt ja heute fast schon, ja, völlig randständig, ne? Denn soziale Medien belohnen ja nicht das Zögern, sondern die Zuspitzung. Algorithmen bevorzugen Klarheit, Empörung und Eindeutigkeit. Wer differenziert, wird leicht überhört. Wer laut urteilt, wird sichtbar. So entsteht eine Kultur, ja, in der die Geschwindigkeit des Urteils wichtiger ist als die Qualität des Denkens. Das erleben wir ja tagtäglich. Karl Popper, den wir ja auch oft in dieser Sendung haben, hat ja immer gerne daran erinnert, dass Wissenschaft eben gerade deswegen erfolgreich ist, weil sie vom Irrtum ausgeht. Eine gute Theorie muss widerlegbar sein. Wer niemals irren darf, der kann auch nichts Neues lernen. Und das gilt nicht nur für Wissenschaft, sondern auch für unseren Alltag. Schon Immanuel Kant, den wir auch oft in dieser Sendung haben, der ja den Mut zum eigenen Denken forderte, dieses berühmte Sapere Aude, ja, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, wird oft als Aufforderung verstanden, eine eigene Meinung zu haben. Tatsächlich meinte Kant aber etwas Anspruchsvolleres, nämlich nicht bloß zu urteilen, sondern kritisch zu denken. Eigenständiges Denken heißt eben nicht, möglichst schnell Positionen zu beziehen, sondern Gründe zu suchen, Argumente abzuwägen, bereit zu sein, sich eines Besseren belehren zu lassen. Und da liegt vielleicht auch genau der Unterschied zwischen Meinung und Urteil. Eine Meinung hat man schnell. Ein Urteil hingegen braucht Zeit. Wächst aus Erfahrung, aus Zuhören und aus Bereitschaft, Unsicherheit auch mal auszuhalten. Was wir auch immer weniger können. Die eigentliche Tyrannei der Meinung besteht deshalb vielleicht nicht darin, dass viele Menschen eine Stimme erheben und auch haben. Sie besteht darin, dass wir glauben, immer sofort sprechen zu müssen. Dass wir das Nachdenken mit den Antworten verwechseln. Und vielleicht wäre es manchmal die mutigste Haltung, einfach zu sagen, ich weiß es nicht oder ich weiß es noch nicht. Für Camus beginnt Freiheit dort, wo der Mensch akzeptiert, dass die Welt nicht alle Antworten bereithält. In seinem Denken des Absurden beschreibt er den Widerspruch zwischen unserem Wunsch nach Gewissheit und einer Wirklichkeit, die oft schweigt diesbezüglich. Gerade deshalb wäre für ihn die schnelle und endgültige Meinung verdächtig, weil sie widerspricht oder sie verspricht eine Sicherheit, die es gar nicht geben kann. Ja? Das wird besonders deutlich in dem Essay Der Mensch in der Revolte, haben wir ja auch schon hier besprochen. Dort warnt Camus vor Ideologien, die behaupten, im Besitz der Wahrheit zu sein. Da ist er ganz bei Popper und bei Arendt. Sobald ein Mensch überzeugt ist, die Wahrheit vollständig zu kennen, droht die Versuchung, Andersdenkende nicht mehr als Gesprächspartner zu sehen, sondern als Hindernis. Aus Meinung wird dann Dogma und aus Dialog wird Machtkampf. Der Mensch, der sich auflehnt, sagt zwar Nein, aber dieses Nein enthält ja auch immer ein Ja zur gemeinsamen Menschlichkeit. Wer widerspricht, sollte den anderen nicht vernichten wollen, sondern ihn als Mitmenschen anerkennen. Das ist ein feiner, aber entscheidender Unterschied. Wahre Größe zeigt sich also nicht darin, immer Recht zu haben, sondern darin, trotz der eigenen Überzeugung den anderen gelten zu lassen. Und dennoch müssen wir natürlich zwischen Wissen und der subjektiven Wahrheit unterscheiden. Das, was du ja schon richtig gesagt hast, als du Hannah Arendt zitiert hast. Das ist natürlich auch ein Riesenproblem. Nun, dieses Konglomerat, nenne ich das mal, zwischen Meinung über Wissen stellen, ne? Und diese Meinung dann auch noch zum absoluten Wissen zu erklären. Das ist ja das eigentliche Problem, was wir haben. Und das auch sehr schnell zu machen und sehr laut zu machen. Da kommt ja dann wieder alles zusammen. Das heißt, man geht ja gar nicht mehr davon aus, dass man sich irren kann, sondern man weiß ja alles. Nicht? Diese Unfehlbarkeit, die die Menschen mittlerweile so in sich spüren.
Ja, das ist schade. Ich glaube auch, das ist die große Herausforderung, die wir gerade haben, oder eine der vielen, dass wir Meinung wieder entgiften müssen. Weil Meinung hat so eine wichtige Rolle.
Total.
Wenn wir sie so sehen, wie Hannah Arendt sie beschrieben hat. Also wir müssen Meinung wieder als das begreifen, was sie ursprünglich auch schon bei den alten Griechen, wie du das schön beschrieben hast, war. Ein Angebot zur Diskussion.
Genau.
Eine Meinung, über die man dann ein Gespräch führen kann. Mhm. Kein Urteil, mhm. kein Zwang und erst recht keine unumstößliche Wahrheit oder eben begründetes Wissen, weil Gründe hat man ja noch nicht, sondern einfach ein Angebot, auf das jemand anders eingehen kann oder eben nicht. Aber nicht mehr als das. Aber vielleicht auch nicht weniger, weil dieses Angebot finde ich total wichtig und das gibt es nicht mehr, wenn wir Meinung immer gleich zur Identität machen. Wo ist dieses kleine Angebot, was ich hinhalte, damit jemand mit mir darüber redet? Also das ist so wichtig.
Ist es. Und wir müssen akzeptieren, dass Meinungen am Ende immer auch emotional getrieben sind. Was okay ist.
Ja, genau.
Solange man in den Austausch geht. Ne?
Ja, genau.
Das ist, wie Bergson ja schon sagt, unsere Wahrnehmung ist nun mal von Emotionalität durchdrungen. Da können wir nichts gegen tun. Das ist, Dauer ist nicht Zeit. Das ist halt der Unterschied zwischen dieser subjektiven Meinung und dem Wissen. Zeit ist Wissen. Dauer ist Meinung. Das ist auch wichtig. Und wenn man, solange man in den Austausch geht, ist auch alles gut. Ja? Und natürlich kann auch aus Meinung, wenn ganz viel Meinung zusammenkommt, irgendwann mal Wissen werden. Wenn sich alle ganz doll auf Fakten einigen können, die es gibt. Das ist nämlich auch, das hast du ja gerade schon so schön auseinandergenommen mit Hannah Arendt. Da ist sie ja dann wieder ganz in der Tradition von Kant, der ja dann auch eben wieder sagt, naja, die Vernunftswesen müssen halt auch erstmal in den objektivierbaren Erfahrungsraum gehen, um dort überhaupt Wissen entstehen lassen zu können. Mhm. Ne, weil Wissenschaft ist nichts anderes als Menschen kommen zusammen und überprüfen Dinge. Wissenschaft überprüft ja immer wieder. Immer wieder. Immer wieder werden Versuche gemacht, werden Feldstudien gemacht, werden, ja, das ist ja nichts anderes. So. Und er hat auch gesagt, wir müssen uns auf ein paar Dinge verlassen können, weil sonst sind wir verloren. Ja, das ist ja diese Gegenposition, die er zu Hume auch hatte, der ja gesagt hat, wir müssen eigentlich alles in Frage stellen. Und Kant gesagt hat, wenn du alles in Frage stellst, kannst du die Wissenschaft wegwerfen. Das geht nicht. Wir brauchen Fakten, auf die wir uns berufen können. Sonst ist die ganze Wissenschaft tot. Es muss ein paar Dinge geben, auf die wir uns verlassen können, die verlässlich sind. Schwerkraft zum Beispiel. Nur ein blödes Beispiel. Aber wo Hume gesagt hat, ja, aber die kann auch morgen weg sein. Und Kant gesagt hat, nee, das kann sie nicht, weil solange sich die physikalischen Gegebenheiten nicht ändern, wird die nicht weg sein. Wenn sich die ändern, ja, fair, dann kann die irgendwann weg sein. Aber wenn sich an sich so als solches nichts ändert, dann ist die auch morgen noch da. Und da müssen wir uns irgendwie mal drauf einigen, weil sonst, wenn wir uns, das ist glaube ich heute ein Problem, dass genau diese Sachen in Frage gestellt werden, weißt du? Klimawandel, all solche Geschichten. Da würde Kant sagen, das ist das Ende der Wissenschaft, wenn wir so argumentieren. Wenn wir Fakten nicht mehr akzeptieren, ne? Hannah Arendt.
Ja, wir können uns über Details unterhalten, wir können uns über Prognosen unterhalten, da ist alles, da ist so viel Puffer drin für Diskussion, für neue Überprüfung, für Änderung der Meinung, für Verbesserung des Bildes, was wir davon haben. Mhm. Aber dann zu sagen, es gibt es komplett nicht oder keine Ahnung, Echsenmenschen steuern uns.
Ja.
Dann können wir über nichts mehr reden. Das klingt einfach.
Genau. Und so entstehen natürlich Mythen und Verschwörungstheorien, wo man dann schon ganz mittlerweile ist das so im Mainstream angekommen, dass die Menschen sind durchseucht von diesem Blödsinn, dass sogar Menschen mit Verstand, also mit die ich bis jetzt für höchstgradig intelligent gehalten habe und immer noch halte, auf einmal mit Argumenten kommen wie, naja, das sind schon legitime Argumente. Und ich dann immer so denke, nee, das sind keine legitimen Argumente. Legitim ist, dass ich jeden Morgen zur Arbeit gehe, das ist legitim. Diese Argumente sind vielleicht erklärbar, aber nicht zu rechtfertigen. Und wenn schon kluge Menschen mit legitimen Argumenten kommen, dann ist das echt schwierig. Das ist wirklich schwierig. Weil du öffnest damit so viele Boxen der Pandora, so viel kannst du gar nicht mehr zählen. Also wir werden wirklich, das ist total ungesund, diese Entwicklung. Wir müssen uns auf bestimmte Dinge einigen können. Wir müssen die quantitative Welt einfach auch als solche akzeptieren. Und das tun mittlerweile viele Leute nicht mehr. Weil sie selber sich als Skeptiker dann bezeichnen, ja auch gerne, ne? Das ist ja immer ganz wichtig. Und das endet natürlich irgendwann im Solipsismus. Das funktioniert halt nicht. Das ist wirklich ein gefährliches Spiel. Wir müssen, ein paar Fakten müssen gelten. Da hat Kant schon recht. So. Haben wir wieder mal den moralischen Zeigefinger?
Ja, den haben wir sehr hochgehoben.
Ja, den haben wir auf jeden Fall. Wie war das nochmal? Der moralinsaure Podcast mit erhobenen Zeigefinger und...
Richtig.
Oh Gott, wie war es denn nochmal? Ich weiß es auch nicht. Und Para, nee, warte mal, Parasymbol, warte mal. Und irrealen Parasymbolismus, genau.
Aha, oh Gott, den hatte ich schon ganz vergessen. Irrealer
Parasymbolismus. So war das früher bei
uns.
Na
gut.
So, und nach so viel Philosophie und wichtigen Worten würde ich sagen, Wein?
Wein.
Wein. So, zur Feierlichkeit des Tages, weil ich heute noch mehr steinalt bin, als ich so schon immer war, gibt es aus dem Jahr 2022 ein Malbec, ein Miperal. Und hinter dem Ganzen steht José Lavallo Balbo, hola, vom Weingut Valle, Sohn der argentinischen Weinpionierin Susana Balbo, hola. Ja. Für den Miperal stammen die Trauben von einer winzigen, gerade mal 0,3 Hektar großen Parzelle im hochgelegenen El Paral auf etwa 1250 Metern Höhe. Dort wachsen teilweise über 100 Jahre alte Malbec-Reben. Ein Schatz, der tatsächlich nur wenige 100 Flaschen pro Jahr hervorbringt. Zwei davon stehen hier bei uns. Du hast einen und ich. 12-monatiger Anbau in gebrauchten französischen Eichenfässern. Der Jahrgang 22 gilt in Mendoza als besonders gelungen. Nach mehreren eher warmen Jahren sorgten die kühlen Temperaturen und eine gleichmäßige Wasserversorgung für eine langsame Reifung der Trauben. Das Ergebnis sind Weine mit Frische, Struktur und einer außergewöhnlichen aromatischen Tiefe. Das gilt es gleich zu überprüfen. Das hier ist ein Wein, glaube ich, das können wir schon mal festhalten, nicht für den schnellen Schluck, sondern der möchte entdeckt werden. Das werden wir mal gleich tun. Am besten vielleicht, wenn man dazu was zu essen hat, aber den kann man natürlich auch so genießen. Mal gucken. Ich würde sagen, Farbe ist sehr dunkler roter Bernstein.
ja, tiefdunkel violetter Bernstein.
Nicht wahr? Ja, also es ist halt dunkelrot, ne? Das ist schon, ja, das ist schon Wahnsinn. Ja, da kannst du nicht durchgucken. Definitiv kannst du da nicht durchgucken. Ja, ich würde sagen, wir verrichten das Ganze mal. Oder oh, du brauchst das Glas noch nicht mal an die Nase halten. Ey.
Nee, das kommt durch den ganzen Raum. Boah. Der riecht, wie er aussieht. Das ist direkt Pflaume, Kirsche, ja. Ganz dunkle Früchte. Ganz reife, süße, dunkle Früchte.
Ja, aber auch salzig, pikant, also würzig, Brombeeren, schwarze Johannisbeeren.
Hat auch noch was von so dunkler Schokolade.
Ja, durchaus. Schwarzer Pfeffer. Ja, schwarzer Pfeffer. Natürlich Holz. Ne, klar. Bisschen kräutrig.
Ah, stimmt. Das Salz hatte ich vorhin noch nicht in der Nase, aber ja, es hat so ein bisschen was Mineralisches.
Boah, da ist so viel drin und der riecht so unfassbar lecker.
Ja. Die Sonne hat ihm gut getan.
Meine Güte. Boah. Der hat eine Dichte. Also schlank ist er nicht. Muss man so sagen. Das ist eine wunderschöne Balance zwischen diesem würzigen und dem süßen, ne? Der braucht Luft. Ich habe den ein bisschen länger schon im Glas hier. Der muss ein bisschen atmen. Den kann man bestimmt auch noch weglegen. Müssen wir gleich mal probieren. Ein paar Jahre hat er bestimmt noch. Der ist ja jetzt erst 4, also der kann noch liegen. Ja, sollen wir mal probieren?
Oh ja.
Ja, Prost!
Prost! Ja, also um das zu wiederholen, schlank ist er nicht. Ja, aber wunderbar. Wunderbar ausbalanciert. Vielleicht trocken. Oh, diese Süße zusammen mit dieser Würzigkeit. Alles mit dieser leichten Mineralität ist wirklich nett.
Der ist so unglaublich großartig.
Er ist dieser Sendung würdig.
Ja, wirklich. Also, da gilt wieder der gute alte Satz, Argentina, Campeón del Mundo, ne?
Auf Auf jeden Fall Campione del Vino.
Ja.
Nee, schön. Ah, jetzt bin ich froh, dass wir den genommen haben. Der, also, meine Güte.
Boah. Mhm. Der Nachhall, der geht ja ewig nach. Der hört ja gar nicht auf.
Ich finde auch nett, bei dieser ganzen tief dunklen Süße, der ist nicht schwer. Er ist nicht schlank, aber er ist auch nicht schwer. Er ist irgendwie, er ist rund und er ist sehr präsent. Er hat einen klaren Charakter, aber ist ja trotzdem irgendwie so frisch und angenehm. Und
der hat auch eine ganz schöne, angenehme Säure, finde ich. Die vielen Rotweinen hier abgeht.
Ja.
Dem hier nicht. Der hat die. Und das macht ihn zum einen natürlich sehr, da ist Fließgeschwindigkeit dementsprechend. Also man will mehr. Boah, der zum guten Essen, ey.
Ja.
Meine Liebe, also. Puh. Ah, das ist ein ganz hervorragender Wein. Den kann ich mir vorstellen, nochmal zu Weihnachten zu holen.
Oh ja, passt auch, glaube ich, extrem gut zu so einem klassischen Weihnachtsessen. Yo. Irgendwie mit Rotkohl und Klößen.
Absolut. Ja. Absolut. Schönes argentinisches Rind. Geschmortes Lamm.
Oh. Ach, was kostet die Welt, so ein Wagyu-Steak? Oder heißen die nicht so? Ich weiß es nicht, ich habe kein Geld.
Ja, die schmeißen da ja ganze Herden auf den Grill, ne? Bei denen da, ja, also ich habe ja auf der Bucketlist bei mir nochmal in meinem Leben, irgendwann mal, wenn man in Rente ist oder so, mal gucken. Also ich habe zwei Städte, da muss ich unbedingt hin. Also eine ist Montreal und das andere ist Buenos Aires. Aus unterschiedlichen Gründen.
Um eine kleine Herde zu essen.
Um tatsächlich.
Oh, okay.
Ja. Das soll unglaublich sein. Also das Essen da soll unglaublich sein. Nicht nur das Gegrillte allgemein. Die argentinische Küche ist unfassbar gut. Und Bocca. Das muss man natürlich auch erleben. Also, das kann ich mir schon gut vorstellen. Und dafür ist der Wein natürlich gemacht, ne? Das ist ja klar. Am Ende ist er natürlich genau für diese Geschichten, passt er natürlich auch. Für diese überkandidelten Grillplatten und was die dann nicht alles mit veranstalten. Also ja, und auf der Zunge ist es dann auch genau diese ganzen Sachen wieder, ne?
Mhm. Ja.
Alles, was in der Nase war, ist dann auch auf der Zunge. All die ganzen schönen Sachen, von denen wir gerade schon gesprochen haben. Herrlich. Und ein Nachhall, also die Säure arbeitet nach, alles arbeitet nach.
Oh ja, der kann was.
Ja, er kann was. Also den können wir tatsächlich nur empfehlen. Wir haben es hier übrigens mit 14,5 Alkoholvolumenprozenten zu tun. Nebenbei mal so. Das haben wir vergessen zu erwähnen. Ja. Was soll man sagen zu diesem Malbec? Also.
Tja, jetzt müssen wir ja wieder auf unsere 100er-Skala. Also nicht unsere, sondern die.
Ja, die müssten wir eigentlich. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir diesen Wein nicht einfach als hervorragend stehen lassen.
Ja, bin ich dabei. Denke mal, das ist so.
Ja, oder? Also, was sollen wir da großartig, ach, diese Hunderte und, das, probiert diesen Wein einfach. Miperal Malbec aus dem Jahr 2022, auf jeden Fall ein Probieren wert, wirklich, tatsächlich. Ganz fantastisch. Und so teuer ist er auch gar nicht, ne?
Nö, etwas über 30 Euro, also ja. Für so einen absolut hervorragenden Wein, ja.
Ich meine, das ist natürlich viel Geld für eine Flasche Wein, aber.
Gar keine Frage. Aber es ist nichts, womit man sich betrunken trinkt.
Nein.
Sondern das ist, womit man mal was richtig Tolles feiert oder halt ne, irgendwie zu Weihnachten.
Absolut.
Also, das ist schon
absolut
was Besonderes dann.
Also probiert das mal aus, wenn ihr sowas mögt. Ich bin ja immer so fürs Genießen, das Leben genießen. Ne, das gehört ja auch dazu. Alles in homöopathischen Dosen natürlich. Ihr wisst schon, ne? Ihr wisst ja, Alkohol in homöopathischen Dosen, wichtig.
Nee, dann wird's ja extra stark. Entschuldigung.
Ach so, ja.
Du meinst in Maßen.
Ja, in Maßen, genau. In Maßen. Richtig. Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen. Und selbstverständlich gibt es auch das nächste Mal wieder zwei Alben, ein philosophisches Thema. Und natürlich nächstes Mal beginnen wir, glaube ich, unsere Reise mit der alkoholfreien Biere.
So ist das. Wir sprechen nämlich nächste Woche über Gradus ad Parnassum. Jetzt mal ein bisschen lateinisch hier. Und gleichzeitig französisch, denn das Album ist von Mirar. Die kennen wir auch schon. Aus dieser Sendung. Dann hören wir außerdem noch einen niederländischen Komponisten. Canto Ostinato heißt das Ganze, in der Interpretation des Metropolis Ensemble mit Eric Hall und Sandbox Percussion.
Hatten wir das Metropolis Ensemble nicht schon in diesem Jahr mal?
In diesem Jahr?
Meinst du? Ich weiß es nicht.
Eventuell mal irgendwann. Wir werden es rausfinden.
Oh ja, okay, wir werden es rausfinden.
Ist jedenfalls hier eine schöne Mischung. Außerdem sprechen wir über die Kunst des Zweifelns. Auch schön, schließt wieder schön an unser heutiges Thema an.
So.
Und wir verkosten, denn wir, wie schon gesagt, wir werden uns durch die alkoholfreien Getränke probieren in den nächsten Wochen. Wir verkosten einen Beck's Blue.
So nämlich.
So ist es.
So machen wir das. Ihr dürft uns gerne kommentieren bei Spotify, bei Apple Podcast, bei Mastodon oder bei Blue Sky oder bei uns auf der Homepage. Das geht natürlich auch immer. Und ihr könnt uns auch immer noch E-Mails schreiben. Das geht auch. info@feuilletone.de. Dann das Feuilletone, also das Töne von Feuilletone natürlich mit OE. info@feuilletone.de. Da kann man uns natürlich auch E-Mails zukommen lassen und uns, wenn man mag, Lob preisen. Das hören wir natürlich am liebsten. Und wenn ihr damit fertig seid, dann ist die Woche um. Dann sind wir wieder da. Und bis dahin bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.